ARD. Unsere Themen heute Morgen sind: In Syrien ist die Lage angespannt. Machthaber al-Sharaa sagt deswegen seinen Berlin-Besuch ab. Nachdem es am Wochenende Angriffe von syrischen Regierungstruppen in kurdischen Gebieten gab, gilt seit gestern eine Waffenruhe. Der Sohn des früheren Schahs, Pahlavi, betont wieder seine Absicht, in den Iran zurückzukehren, um eine Führungsrolle zu übernehmen. Die Ukraine und die USA wollen beim Weltwirtschaftsforum in Davos weiter darüber sprechen, wie der Krieg gegen Russland beendet werden könnte. Hallo, ich bin Inken Henkel. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, dem 19. Januar um 8 Uhr. Eigentlich wollte er heute zum Antrittsbesuch nach Berlin kommen, der syrische Übergangspräsident al-Sharaa. Jetzt hat er aber seine Deutschlandreise verschoben. Das hat ein Sprecher der Bundesregierung bestätigt. Grund ist die innenpolitische Situation in Syrien. Was der Absage vorausgegangen ist, erklärt Anna Osius, die für uns aus Kairo berichtet.
Er spreche sich für eine vollständige Waffenruhe aus. Mit diesen Worten bemühte sich der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa, vorerst die Eskalation der Gewalt im Nordosten Syriens zu beenden.
Ich rufe auch die arabischen Stämme auf, ruhig und friedlich zu bleiben und so die Umsetzung des Abkommens zu ermöglichen.
Es geht um Land, Macht und Rohstoffe. Der Disput zwischen den Kurden und der syrischen Regierung von al-Sharaa war am Wochenende zu einem offenen Konflikt eskaliert. Die syrische Armee begann eine Blitzoffensive, um Teile der von Kurden kontrollierten Gebiete im Nordosten des Landes zurückzuerobern. Das Ziel: maximale Geländegewinne und Muskelspiele, um dann am Verhandlungstisch das Sagen zu haben.
Die Waffenruhe ist dann tatsächlich gestern noch vereinbart worden zwischen der Regierung und den Kurden. Das syrische Präsidialamt hat den Text des 14-Punkte-Plans veröffentlicht. Und der sieht vor, dass die kurdischen SDF-Kämpfer und die kurdischen Sicherheitskräfte dem syrischen Verteidigungs- und Innenministerium unterstellt werden. Die Kurden müssen außerdem Provinzen, die sie bisher selbst verwaltet haben, an die Zentralregierung übergeben. Damaskus übernimmt demnach auch die Verantwortung für Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat und deren Familien, die in Gefängnissen und Lagern sitzen, die bisher von den Kurden kontrolliert wurden. Nochmal Anna Osius mit den Einzelheiten der neuen Situation.
Die in Damaskus vorgestellte Vereinbarung liest sich, als habe sich die al-Sharaa-Regierung in wesentlichen Punkten durchgesetzt. So sollen sich die Truppen der kurdischen SDF aus allen Gebieten westlich des Flusses Euphrat zurückziehen und in einem weiteren Schritt in die Armee integriert werden. Grenzübergänge, der Luftraum und die Öl- und Gasfelder werden ab sofort von der syrischen Übergangsregierung kontrolliert. Für hauptsächlich von Kurden bewohnte Regionen ist eine lokale Polizeieinheit vorgesehen, die dem syrischen Innenministerium unterstellt ist. Nahostexperte Heiko Wimmen von der Crisis Group.
Das Abkommen bedeutet, dass die kurdische Selbstverwaltung in der Form, wie wir sie bis jetzt kennen, nicht mehr bestehen wird. Die kurdischen Streitkräfte befinden sich jetzt mit dem Rücken zur Wand. Die militärische Situation hat sich in den letzten 48 Stunden dramatisch verschlechtert. Damit muss man sich jetzt konzentrieren, zu retten, was zu retten ist.
Das Dokument wurde von al-Sharaa und SDF-Oberkommandierenden Maslum unterzeichnet. Dieser war jedoch angeblich wegen widriger Wetterbedingungen nicht nach Damaskus gekommen. Ein schlechtes Zeichen? Bereits im März hatten sich Übergangsregierung und SDF geeinigt. Allerdings kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen über die Bedingungen der Kooperation. Auch jetzt ist nicht klar, ob die Lage friedlich bleibt. Schon am Wochenende hatte es eine Art Wettlauf zwischen Diplomatie und militärischer Macht gegeben. Al-Sharaas Truppen rückten weit in den Osten des Landes vor. Unterstützt von arabischen Gruppen, die zum Teil ohne große Kämpfe Orte einnahmen. Denn in der Gegend um Städte wie Deir ez-Zor oder Raqqa sind die bislang regierenden Kurden eine Minderheit im Vergleich zur arabischstämmigen Bevölkerung. Der syrische Übergangspräsident will mehr als die bisherigen 2/3 der Landesfläche unter seine Kontrolle bringen, um seine Macht zu festigen. Im Konflikt geht es fundamental
um die Gestalt des neuen Syriens,
so Julian Barnes-Darcy vom Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen.
Damaskus ist sehr klar, dass man keine nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen im neuen Syrien akzeptiert, weil das eine Schwächung des Staates wäre. Die Kurden dagegen wollen ein föderales Modell und ihre Autonomie behalten.
Ölfelder, Staudämme für Wasser und Strom, landwirtschaftliche Gebiete. Die Kurden kontrollieren diese Region seit Jahren und fordern, dass die Rechte der Minderheiten berücksichtigt werden. Ilham Ahmad, Außenbeauftragte der kurdischen Selbstverwaltung vor einigen Tagen.
Der Staat hat kein Recht, uns mit dieser Art von Gewalt anzugreifen. Das Recht des Staates sollte der Dialog sein.
Einen Dialog, um den sich viele andere bemühen. Vor allem die USA versuchen, einen größeren Krieg zwischen al-Sharra und den Kurden zu verhindern. US-Sondergesandter Barak vermittelte die jüngste Einigung, stellte in seiner schriftlichen Stellungnahme aber auch klar,
die anspruchsvolle Arbeit an der Ausarbeitung der Details eines umfassenden Integrationsabkommens beginnt jetzt. Die USA stehen uneingeschränkt hinter diesem Prozess.
Die Amerikaner haben die Kurden lange als enge Bündnispartner im Kampf gegen den IS betrachtet, sind aber aktuell auch klare Unterstützer von Übergangspräsident al-Sharra. Der neue Machthaber Syriens hat sich in kürzester Zeit von einem gesuchten Terroristen zu einem gern gesehenen Staatsgast gemausert. Die Rückendeckung westlicher Staaten sorge für ein Selbstbewusstsein, das ihn dazu bringe, seine Pläne auch mit Gewalt durchzusetzen, sagen Beobachter.
Und dagegen gibt es Proteste, auch in Deutschland. Obwohl al-Sharra heute doch nicht nach Berlin kommt, soll eine Großdemonstration gegen seine Politik und gegen die Haltung des Westens stattfinden. Kommen wir zum Iran. Dort ist die Rolle des Schah-Sohns Pahlavi, der im Exil in den USA lebt, umstritten. In einer Videobotschaft hat Pahlavi jetzt wieder erklärt, ich werde zurückkehren. Wann und wie lässt er offen? Völlig offen ist, ob der 65-jährige Sohn des 1979 gestürzten Schahs überhaupt in den Iran einreisen darf und welche Folgen ihm als Oppositionspolitiker dort drohen. In seiner Videobotschaft auf X sagt Pahlavi laut Übersetzung, die Menschen im Iran lehnten nicht nur das Regime ab, sondern forderten einen glaubwürdigen neuen Weg in die Zukunft. Es sei nun an der Zeit, dass sich die internationale Gemeinschaft voll und ganz hinter sie stelle. Ob er wirklich zurückkehrt, ist also noch nicht sicher. Was aber ziemlich sicher ist, dass im Persischen Golf diese Woche einer oder mehrere Flugzeugträger der US-Marine eintreffen werden. Schon am Freitag ist das angekündigt worden. Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und Begleitschiffe seien auf dem Weg vom Südchinesischen Meer in die Region. Ob das nun die Hilfe für die Demonstranten sein soll, die US-Präsident Trump Anfang des Monats versprochen hatte? Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, das heute anfängt, wollen die Ukraine und die USA sich in weiteren Gesprächen damit befassen, wie der Krieg mit Russland beendet werden könnte. Der ukrainische Chefunterhändler Umerov schreibt im Messenger-Dienst Telegram, beim letzten einer Reihe von Treffen in Florida hätten beide Seiten über Sicherheitsgarantien und einen Plan für den Wiederaufbau nach dem Krieg beraten. Parallel zu diesen laufenden Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Kriegsende hat der ukrainische Armeechef Sirski gestern eine neue Offensive gegen Russlands Truppen angekündigt. In einem Interview hat er klargemacht, dass Russland seiner Ansicht nach kein Interesse an Friedensgesprächen hat. Im Gegenteil, hat er wörtlich gesagt, wir beobachten, dass die Kampfhandlungen zunehmen und die Produktion von Angriffswaffen, Raketen und Drohnen gesteigert wird. Moskau plant, wie Sirski sagt, den Ausstoß auf bis zu 1000 Drohnen am Tag zu erhöhen. Die ukrainischen Verluste seien aber trotzdem im vorigen Jahr um 13% im Vergleich zum Vorjahr gesunken, während die russischen Verluste deutlich gestiegen seien. Ob diese Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers den Tatsachen entsprechen, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Inken Henkel. Vielen Dank fürs Zuhören.